Deutschlandfunk Interview.
Maßnahmen gegen Weißrussland, gegen Belarus. Diese Frage steht unter anderem ganz oben auf der Agenda dieses EU-Gipfels. Am Telefon ist nun die grüne Außenpolitikerin Viola von Kramon. Sie ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments. Guten Tag.
Hallo, Herr Müller.
Warum ist die EU nicht handlungsfähig?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist extrem misslich, dass wir mit der Entscheidung über die überfälligen Sanktionen so lange gewartet haben. Nun hat sich der Gipfel, also das Abhalten des Gipfels, ja nochmal um eine Woche verzögert. Und es hofften wirklich alle, dass diese Zeit auch genutzt wurde, um hinter den Kulissen zu verhandeln und Zypern da wirklich auch auf Linie zu bringen. Denn es kann natürlich nicht sein, dass wir jetzt da tête-à-tête machen und jedes Mal ein Thema mit dem anderen verknüpfen. Und Sie haben ja auch in Ihren Nachrichten gebracht, dass Großbritannien und Kanada jetzt endlich auch schon Sanktionen beschlossen haben und die eben auch ausgeweitet haben auf Lukaschenko. Mir ist es wichtig zu sagen, dass wir nicht gegen Belarus Sanktionen erlassen wollen, sondern wirklich targeted, also zielgerichtete, individualisierte Sanktionen gegen diejenigen im Regime, die die Maßnahmen der Wahlfälschung angeordnet haben, die die Folterungen durchgeführt haben und die im Regierungsapparat verantwortlich sind für die Repressionen. Das ist wichtig zu betonen.
War das jetzt ein Hinweis in Richtung Großbritannien, dass die Briten jetzt gut daran tun, selbst außenpolitisch wieder entscheiden zu dürfen, weil sie sind jetzt ausgetreten und jetzt dürfen sie auch und können autonom handeln und die Maßnahmen sind beschlossene Sache?
Na, es zeigt auf jeden Fall, dass es, wenn es einen politischen Willen gibt, dass man dann auch handeln kann. Vielleicht nochmal ganz kurz zu Zypern. Also das ist natürlich auf der einen Seite die Verquickung mit den Dingen im Mittelmeer. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch immer nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, wie auch die Vermögensverhältnisse in Zypern verlaufen. Und da sieht man natürlich, dass viele Oligarchen, gerade aus Russland, ihr Geld auf zypriotischen Banken geparkt haben und dass da natürlich auch die sogenannten goldenen Pässe eine große Rolle spielen. Das heißt, viele russische einflussreiche Oligarchen haben schon einen EU-Pass und haben natürlich einen massiven Einfluss über diese Möglichkeit auch auf die zypriotische Politik. Und das ist auf Dauer ein Problem.
Gilt auch für türkische und arabische Investoren oder Millionäre, die sich das leisten können. Die kaufen sich einfach in Zypern einen Pass und sind dann auf einmal mit der doppelten Staatsbürgerschaft ausgestattet und werden dann genießen dann die Freizügigkeit innerhalb der EU. Warum machen Sie das mit?
Das ist eine gute Frage. Das ist sicherlich ein Einfallstor, was unbedingt geschlossen werden muss. Das ist ganz klar. Und ich hoffe, dass die Agenda des Gipfels, haben Sie eben geschildert, die ist sehr lang. Aber das gehört ganz sicher auf die Agenda, weil wir da natürlich auch eine gewisse Unabhängigkeit mit verlieren.
Ist das denn zeitgemäß, dass ein kleiner Ministaat wie Zypern, der selbst seit Jahren immer wieder in puncto Korruption, auch demokratische Transparenz in der Kritik steht, dass er einen ganzen Kontinent blockieren kann?
Ja, das ist schon ein Problem, wenn wir da in Geiselhaft genommen werden, keine Frage. Und es ist natürlich das Dilemma, Sie haben Frau von der Leyen geschildert, die gesagt hat, wir sollten mehr Mut zeigen und es sollte jetzt endlich die qualifizierte Mehrheit genommen werden. Auf der anderen Seite Charles Michel, der gesagt hat, es ist eigentlich ganz gut, dass wir in der EU das Konsensprinzip weiterhin verfolgen, weil wir damit eben auch die Kompromissfähigkeit und eben auch die Zustimmung aller Mitgliedstaaten, auch der kleineren Mitgliedstaaten
haben. Entschuldigung, dass ich da unterbreche, belgisch geprägt und in Belgien spielt das ja dann, die sind da ganz offen, weil die machen auch 18 Monate lang ohne Regierung weiter.
Die haben 500 Tage gebraucht. Genau.
500 Tage.
Das sollte nicht unser Vorbild sein, auch da haben Sie natürlich recht mit dem Hinweis.
Aber es ist ja eigentlich so, dass es in Europa keine Regierung gibt, wenn man keine Entscheidungen treffen kann.
Nein, das ist ein Problem. Und ich hoffe, dass das war ja mein Eingang, dass wir jetzt die Woche genutzt haben, dass auch gleich am Anfang ein klares Zeichen gesetzt werden kann und diese Sanktionsliste endlich verabschiedet werden kann, weil wir sind den Menschen in Belarus, die jeden Tag leiden, das schuldig. Und das ist ja eigentlich nur ein Teil des Paketes. Es müsste ja weitergehen. Wir dürften eigentlich auch die russischen Journalistinnen und Journalisten beispielsweise, die sich aktiv an der Unterstützung des Regimes von Lukaschenko beteiligen, nicht aus der Verantwortung lassen. Also eigentlich müsste man den Bogen noch viel weiter ziehen und wirklich genau schauen, wo sind Personen, die jetzt aktiv Lukaschenko und seine Schergen unterstützen und die müssten mit auf die Liste.
Es gibt ja diese Liste, jetzt sagen Sie, da müssen noch einige mehr drauf. Warum steht der Präsident nicht auf der Liste?
Ich weiß nicht, ob er noch nicht auf der Liste steht.
Ist also er dazugekommen?
Das war auf jeden Fall von vielen Außenministern und Außenministerinnen der Wunsch. Es ist natürlich zwangsläufig, dass Lukaschenko darauf gehört. Es gab natürlich immer wieder auch die Verhandlungen, dass man gehofft hat, wenn man ihn nicht mehr draufnimmt und ihm eine sozusagen Exit-Option bietet, dass man einen friedlichen eine friedliche Machtübergabe im Land anders gestalten kann. Und damit wäre auch die Zivilgesellschaft, damit wäre auch der runde Tisch, damit wären auch die Protestierenden im Grunde einverstanden gewesen. Bislang hat Lukaschenko aber alle Angebote, alle Optionen ausgeschlagen und es hat überhaupt noch gar keine Möglichkeit gegeben, auf ihn in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen.
Also in dieser Analyse sind sich ja viele einig, über die Parteigrenzen hinweg, über die Länder, Mitgliedstaaten und Regierungen hinweg. Unser Thema ist ja auch, Frau von Kammer, warum das nicht passiert, also warum diese Strukturen sich nicht verändern. Klar, wir haben eben das Stichwort gehört, Sie haben es schon zitiert von Ursula von der Leyen, also das Mehrheitsprinzip kontra Einstimmigkeitsprinzip. Dieses Einstimmigkeitsprinzip, was ja dann sagt, dass alle 27 Länder eben zustimmen müssen, sonst funktioniert es eben nicht. Das heißt, Zypern, eine einzige Stimme kann blockieren, egal ob das ein großes oder ein kleines Land ist. Muss das fallen?
Wir müssen da wahrscheinlich mit wirtschaftlichem Druck am Ende arbeiten, auch wenn das natürlich eine unschöne Aussicht ist. Aber ich denke, nichts anderes geht. Und Sie wissen selbst, dass in der Bankenkrise 2007, 2008 schnelle Hilfen aus der EU gefragt werden und andere Dinge. Ob das jetzt der Hebel ist, ob an dieser Stelle zu agieren oder ob es da andere Möglichkeiten gibt. Aber natürlich muss der Druck ausgeweitet werden, weil die Handlungsfähigkeit der EU, das haben Sie richtig beschrieben,
also,
ist da klein.
Die Frage war nach dem Einstimmigkeitsprinzip. Wollen Sie das opfern?
Ich würde das nicht opfern wollen, nein. Ich würde darauf drängen, dass wir mit Zypern anders umgehen und trotzdem das Einstimmigkeitsprinzip bei diesen Fragen beibehalten.
Und dann kann auch Polen und Ungarn in jeder Rechtsstaatsfrage, bei jeder Haushaltsfrage, bei jeder Finanzfrage immer wieder erpressen und blockieren und Sie machen das mit. Warum?
Naja, ich mache das nicht mit, sondern wir überlegen uns, wie ist halt die Genese der EU. Und da, finde ich, gab es eigentlich immer gute Gründe, an dem Konsensprinzip festzuhalten. Wir haben ja gesehen, wir hatten gerade in der Flüchtlingskrise die Frage der Verteilung nach Quoten. Und das ist mit der qualifizierten Mehrheit beschlossen worden. Das ist nie implementiert worden. Keiner hat sich damit gemein gemacht. Das hat eigentlich nicht funktioniert. Das war von der technischen Ausstattung, von der Idee, von der Überlegung zu sagen, es müssen sich alle daran beteiligen, richtig, aber man hat es den Staaten aufoktroyiert. Das hat am Ende nicht geklappt. Es hat einen riesen Backlash gegeben und im Grunde haben alle Staats- und Regierungschefs damit innenpolitisch Politik gemacht und sind dadurch noch stärker geworden.
In der Haushalts- und Finanzpolitik hält sich auch keiner an die Vorgaben, die da vertraglich konstruiert sind, beim Euro zum Beispiel. Spielt also gar keine Rolle im Grunde, was da steht.
Nein, soweit kann ich nicht gehen. Also jetzt werden natürlich hier.
Aber de facto ist es doch so. Alle machen mehr Schulden, als sie dürfen.
Naja, wir sind im Moment auch in einer besonderen Situation und klar, das wird immer wieder zitiert, dass die Schuldenkriterien des Euros aufgeweicht wurden und aufgrund dessen da sozusagen ein Laissez-faire-Stil eingezogen ist.
Stimmt das denn nicht?
Doch, das stimmt. Aber es ist halt die Frage, ob das ein sinnvolles Kriterium ist. Nun hat man es unterschrieben, der Vertrag ist gültig, dann müsste man den Vertrag konsequenterweise ändern. Auch das ist richtig. Aber natürlich ist in der Frage Schuldentragfähigkeit, wir haben ja jetzt mit dem Recovery Fund auch ein ganz neues Instrument geschaffen. Ich denke, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen an der Stelle, dass sich die Staats- und Regierungschefs ja dazu entschieden haben, gemeinschaftliche Anleihen und gemeinschaftliche Schulden noch aufzunehmen und dadurch möglicherweise auch die sozusagen die ganz strikten Kriterien ein wenig außer Kraft zu setzen.
Zumal die nicht zurückgezahlt werden müssen, dann ist das ja komfortabler, wenn man eine solche Politik betreibt.
Teilweise, ja. Also da ist ja doch ein gewisser Teil, 500 Milliarden müssen ja zurückgezahlt werden.
Jetzt haben wir über Frau von Kramon, jetzt haben wir über viele Aspekte gesprochen, unter anderem auch über den Aspekt, über den wir sprechen wollten, nämlich Maßnahmen gegen Belarus, Pro und Contra. Ich danke ganz herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben hier im Deutschlandfunk. Viola von Kramon, sie ist grüne Außenpolitikerin, Mitglied im Europäischen Parlament.